Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Unsere liberale Weltordnung, wie wir sie seit Ende des Ost-West-Konflikts kennen, die gerät zunehmend ins Wanken. Einerseits, weil ehemals liberale Demokratien zu Autokratien werden, allen voran die USA, aber auch, weil die internationalen Institutionen nicht mehr das Machtgefüge zwischen den Ländern widerspiegeln.
Das Gefühl, dass die aufstrebenden neuen Mächte nicht die Stimme in dieser Weltordnung haben, die sie für sich beanspruchen und die sie eigentlich nach der Logik dieser Weltordnung auch haben müssten. Die westliche Welt hat immer diese Ansprüche der anderen Mitglieder, jetzt gleiche Stimmmöglichkeiten zu bekommen, jetzt wo sie gleich viel Macht haben, abgelehnt.
Hier hört ihr Michael Zürn. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Michael Zürn argumentiert in seinem Vortrag, dass die Institutionen der liberalen Weltordnung nicht alle Länder gleich behandeln.
Der Irakkrieg 2001 ist wahrscheinlich das, was das am deutlichsten macht von allen. Und das ist insofern auch ein ganz, ganz zentraler Wendepunkt. Das ist der Moment, wo weite Teile des sogenannten globalen Südens plötzlich anfingen, von Double Standards zu sprechen. Diese Ordnung ist keine Weltordnung, sondern ist eine westliche Ordnung. Sie dient westlichen Interessen.
In seinem Vortrag zeigt Michael Zürn, wie die internationale Weltordnung mit ihren Institutionen wie der UN heute dasteht. Und er entwickelt zwei Szenarien, wohin sich unsere Weltordnung in Zukunft entwickeln könnte. Michael Zürn hat seinen Vortrag am 19. September 2025 gehalten und der Vortrag heißt Weltordnung. Was ist das und wohin geht sie?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wunderbar, dass ich hier sein kann. Wahrscheinlich weniger erfreulich ist das, was ich vorzutragen habe, was dann doch vermutlich am Thema und den gegenwärtigen Entwicklungen liegt. Das Thema ist Weltordnung. Was ist das und wohin geht sie? Ich will zunächst einmal sagen, wir reden natürlich in einer Zeit des Umbruchs, des Abbruchs, reden wir natürlich auch über eine begriffliche Kakophonie, die schwer zu überbieten ist. Also wir reden über das Ende der Hegemonie, über das Ende der liberalen Ordnung, über das Ende der Global Governance. Wir reden über neue Machtkonflikte. In unserer Disziplin gibt es dann noch eine Vielzahl von Versuchen, diese neuen Entwicklungen bereits auf einen Begriff zu bringen. Ich erspare Ihnen diese teilweise schwer auszusprechenden Wörter und Begriffe, will aber versuchen, sozusagen ein bisschen in ein paar Grundbegriffe gleichzeitig, und das ist der Teil, was ist das eigentlich, eine Weltordnung, eine bisschen begriffliche Ordnung einzuführen und dann auf dieser Grundlage etwas darüber zu sagen, welche Optionen sich eigentlich in der gegenwärtigen Zeit ergeben, welche Szenarien wir beobachten können oder vermuten können in der gegenwärtigen Situation. Ich möchte also zunächst mal 5 oder eigentlich sogar 6 Merkmale von internationalen Ordnungen, die natürlich, wenn die Merkmale entsprechend ausgeprägt sind, negativ ausgeprägt sind, auch Unordnungen sein können. Diese Merkmale beschreiben aber zunächst einmal, um das deutlich von vornherein zu sagen und damit auch in Abgrenzung von manchen Begriffen wie Multipolarität und ähnlichen Dingen, beschreiben zunächst mal die Merkmale des internationalen politischen Systems. Politisch ist hier zu unterstreichen. Politisch im Gegensatz zur Gesellschaft, im Gegensatz zur Staatengesellschaft, politisch im Gegensatz natürlich auch zu anderen Subsystemen. Nämlich dieses Subsystem, das politische Subsystem, welches eigentlich dafür verantwortlich ist oder dafür verantwortlich sein sollte, Entscheidungen, Normen, Regeln, vielleicht auch Interpretationen mehr oder weniger kollektiv verbindlich zu formulieren. Auf diesen Aspekt der internationalen Politik. Also gibt es ein politisches System, welches dann gegebenenfalls vielleicht auch rechtsgebunden Entscheidungen trifft, oder leben wir tatsächlich in einer Welt des Durcheinanders und des Chaos, wo es eine solche Regelungsweise gar nicht gibt. Wenn ich vom internationalen politischen System spreche, heißt das natürlich, ich klammere einerseits die gesamten Veränderungen, die tatsächlich das politische System verändern, aus. Das sind ja die Treiber, die Ursachen. Dazu gehört Machtverschiebungen, neue technologische Entwicklungen, neue Akteure wie die digitalen Giganten, Kriegsergebnisse, all das gehört dann natürlich dazu, weil das sind die Dinge, die diese Weltordnung, internationales politisches System ist jetzt analog verwendet, treibt das an und verändert das. Diese Veränderungen kommen nicht irgendwo her, die kommen eben aufgrund von Machttransformationen, von Veränderungen innerhalb der politischen Systeme, von bestimmten Ereignissen. Aber die sollte man mal zunächst davon abtrennen, also die Ursachen nicht gleich in die Beschreibung mit einbauen. Und gleichzeitig ist auch nochmal wichtig, man spricht natürlich immer sehr gerne über eine friedliche Ordnung, über eine friedliche Weltordnung. Ist aber auch nochmals wichtig, natürlich ist jede Weltordnung, jedes wie auch immer geschaffene internationale politische System eines, welches wahrscheinlich, man müsste dann schon sehr idealistisch denken, wahrscheinlich es auch immer Möglichkeiten und Räume für Gewaltanwendungen gibt. Wir reden also nicht, sozusagen, wenn wir über ein internationales politisches System, auch über ein ideales, positiv zu beschreiben, zu sprechen, über eines, welches notwendigerweise den Krieg komplett verhindert oder welches perfekt für die Einhaltung von Menschenrechten sorgt oder sozusagen eine notwendigerweise eine vollständig gerechte Verteilung der wirtschaftlichen Produktionsweise und ihrer Ergebnisse beinhaltet. Das sind dann die Ergebnisse und natürlich ist es so, dass unterschiedliche politische Ordnungen, unterschiedliche Weltordnungen unterschiedliche Kriegs- und Friedensträchtigkeiten haben. Aber sozusagen, sie greifen nicht eins zu eins hoch. Wir müssen an der Stelle auch die Ergebnisse, die politischen Ergebnisse einer Ordnung unterscheiden von der Ordnung selbst. Wie gesagt, unterschiedliche Ordnungen können unterschiedlich offen und geschlossen sein in ökonomischer Hinsicht. Sie können unterschiedlich Raum für die Verletzungen von Menschenrechten geben oder nicht. Und sie können auch unterschiedlich kriegs- oder friedensträchtig sein. Das sozusagen nur mal zu dem, was ich jetzt unter Weltordnung verstehe, kurz zusammengefasst, das politische System und deren Merkmale. Und jetzt möchte ich sagen, auch in einem Art, wenn man so will, das ist vermutlich nicht der optimale Platz dafür, aber wenn man so will, in einem Abriss zentraler Debatten in unserer Disziplin, nämlich der Politikwissenschaft bzw. der internationalen Beziehungen innerhalb der Politikwissenschaft, die aus meiner Sicht 6 zentralen Merkmale dieser Weltordnung, dieser internationalen Ordnung beschreiben und sagen, dass das resultiert auch aus sehr unterschiedlichen Debatten im Laufe der Zeit. Wir beginnen nämlich mit der Frage, was ist eigentlich Souveränität? Und da gibt es in unserer Disziplin schon immer sozusagen 2 Verständnisse. Das eine ist, Souveränität ist halt das Resultat der verschiedenen Machtkonstellationen und dann werden Grenzen gezogen aufgrund der Machtkapazitäten und das ist dann sozusagen, schafft dann Staaten, die Souveränität auf ihrem Gebiet haben, weil sie in der Lage sind, innerhalb ihres Gebiets sozusagen das Gewaltmonopol durchzusetzen. Das ist die klassische realistische Sichtweise der internationalen Politik. Und an der Stelle hat relativ früh, in den 60er Jahren schon, ein berühmter englischer Kollege, Hadley Bull, den Begriff der International Society, der internationalen Gemeinschaft, angeführt. Und da ist der Gedanke, dieses System kann so brutal und kriegsträchtig sein, wie es will. Es hat schon eine gewisse Normativität eingeschrieben, nämlich die Anerkennung der Souveränität durch andere Staaten. Staaten werden in diesem Gedankenmodell zu Staaten, indem sie von anderen Staaten anerkannt werden. Und wenn sozusagen die Anerkennung der Staatlichkeit erfolgt, dann ist in der Tat auch die Situation geschaffen, dass die Norm der Souveränität, die Norm eben auch der Nichteinmischung, vor allem die Norm der Anerkennung der Grenzen, eigentlich mit eingeschrieben ist. Das ist sozusagen diese Minimalnormativität. Und auch die ist natürlich immer umstritten und kann nicht als gegeben angenommen werden. Zumindest für den osteuropäischen Raum gibt es einen wesentlichen Akteur, der genau selbst diese Minimalnorm nicht mehr zu akzeptieren scheint. Was also sozusagen durch die russischen Ambitionen gegenüber Osteuropa beschrieben ist und gegenüber der Ukraine. Merkmal 1 Souveränität, Merkmal 2 internationale Autorität. Wir sprechen über internationale Organisationen, über internationale Mechanismen der Entscheidungsfindung, der Normbildung, der Regelsetzung. Und die kann natürlich unterschiedlich stark ausfallen. Es kann sozusagen einfach nur einen Platz geben, muss ich die Damen und Herren treffen und dann irgendwelche Vereinbarungen treffen, an die sie sich dann halten oder nicht halten. Es kann aber auch relativ starke internationale Institutionen geben, die tatsächlich eine gewisse eigene politische Autorität beinhalten. Das ist dann der Fall, wenn sie Entscheidungen treffen können, die nicht notwendigerweise der Zustimmung aller Staaten bedarf. Wir reden also, das Beispiel wäre vielleicht der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wenn dort entschieden wird, dass irgendwo eingegriffen wird, stimmen nicht notwendigerweise alle Staaten zu. Wenn der internationale Währungsfonds Kredite vergibt oder nicht Kredite vergibt oder Konditionalitäten ausspricht, dann ist das nicht etwas, wo alle immer zustimmen. Es sind sozusagen Entscheidungen auf der internationalen Ebene, die mit einer gewissen Autorität ankommen. Das ist die zweite Frage. Wie stark oder schwach ist die Autorität internationaler Organisationen? Die dritte Frage, ich hatte gesagt, ich kann immer auch Bezug nehmen auf Debatten, ist eigentlich eingeführt worden von einem gleichfalls, wie immer, einer meiner Lieblinge im Bereich der internationalen Politik von John Ruggie, nämlich die Frage, haben diese internationalen Organisationen, auch dann, wenn sie stark sind, so etwas Ähnliches wie einen darunterliegenden sozialen Zweck? Lässt sich etwas beobachten, was die Logik, die Rationalität dieser Ordnung ausmacht? Und gerade mit der Entstehung der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg ist zumindest das Argument vorgetragen worden, dass es eine liberale internationale Ordnung ist. Und damit kommt ein sozusagen sozialer Zweck ins Spiel. Offenheit, Universalismus, dann zumindest ein Versuch des minimalen Schutzes von Menschenrechten. All das kommt rein und das ist dann sozusagen sowas wie ein sozialer Zweck. Ich glaube, man kann gut argumentieren, dass nicht alle internationalen Ordnungen nach der Entstehung des Staatensystems seit 1648 einen solchen sozialen Zweck hatten. Vielleicht am nächsten kam noch das Metternich'sche System nach 1815, was in gewisser Weise den Zweck hatte, Revolutionen in Kontinentaleuropa zu verhindern. Aber das war natürlich auch ein negativer Zweck, Verhinderung eines sozialen Zwecks in gewisser Weise. Und im 18. Jahrhundert war sowas einfach nicht beobachtbar. Also das ist ein drittes Merkmal, welches wir in den Blick nehmen sollten. Ein viertes ist die Frage der institutionellen Fragmentierung. Wir können natürlich starke internationale Institutionen auf der globalen Ebene haben, wie jetzt den Sicherheitsrat, den ich genannt habe, aber natürlich auch auf der regionalen, wie beispielsweise die NATO. Und wenn wir keine starken internationalen Organisationen auf der globalen Ebene haben, heißt das nicht, dass sie nicht möglicherweise auf der regionalen oder auf der Bündnisebene sind. Der Ost-West-Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich zunächst einmal dadurch ausgezeichnet, dass viele der internationalen Institutionen extrem schwach waren. Es gab zwar den Sicherheitsrat, beiden Supermächte haben sich aber permanent blockiert, sodass überhaupt keine Entscheidungen zustande gekommen sind in der Zeit. Aber stattdessen sind natürlich sehr, sehr starke regionale Institutionen sowohl im westlichen Block als teilweise auch im sozialistischen Block entstanden. Also die Frage der regionalen Fragmentierung spielt eine Rolle und natürlich auch, ob die Vielzahl an internationalen Institutionen, Sie glauben gar nicht, wie viel es von denen gibt, tatsächlich dann homogen zusammenwirken oder ob sie konkurrierend sind. Viele sagen, mit der Entstehung der Asian Development and Investment Bank, geleitet durch China, ist quasi eine zweite Organisation entstanden, die eine Konkurrenz zur Weltbank darstellt. Das ist ein Ausdruck von institutioneller Fragmentierung, dann in sektoraler Hinsicht. Das vierte Merkmal. Das fünfte Merkmal ist, dass wir in der internationalen Politik hatten ja immer so ein bisschen diese Neigung zu sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Macht treibt alles oder es ist institutionalisiert, es gibt das Recht, welches die Macht reguliert. Und damit ist im Prinzip immer ein bisschen einhergegangen. Macht und Machtungleichgewichte spielen vor allem in Machtsystemen eine Rolle. In institutionalisierten Systemen spielt Macht keine Rolle. Das ist natürlich Humbug. Gerade dann, wenn internationale Institutionen verdammt stark werden, oder sehr stark werden, dann ist in ihnen auch viel Macht eingeschrieben. Und das Merkmal der Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg mit starken internationalen Institutionen war natürlich, dass sie geprägt war durch die USA und nicht nur geprägt war, sondern die USA auch permanent Privilegien innerhalb dieser Institutionen genoss. Und wenn man es ganz pointiert formulieren will, kann man sagen, die liberale internationale Ordnung, das Kernmerkmal der liberalen internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg bestand darin, dass unter der Führung der USA Regeln für die Welt formuliert worden sind, die aber natürlich nicht für die USA galten. Wenn man es nochmals pointiert formulieren will, dann kann man sagen, genau das will China heute in etwas andere Form haben. Sie sagen, sie wollen Regeln für die Welt, aber natürlich solche, wo es immer Möglichkeiten der Ausnahme für China gibt. Also in diese internationalen Institutionen ist real betrachtet immer Ungleichheit eingeschrieben. Nicht nur auf der Ebene, wer sie formuliert, sondern auch dann, wenn sie da sind, handeln sie nicht zwingenderweise nach dem Prinzip, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden. Als sechstes Merkmal möchte ich jetzt einfach hinzufügen, weil das ist mir in letzter Zeit klar geworden, dass das eigentlich unbedingt dazu müsste, ist nochmals die Frage, wie offen ist dieses internationale politische System, wie offen ist diese Weltordnung eigentlich für nichtstaatliche Akteure? So muss man das vermutlich formulieren. Auch eine große Debatte in den internationalen Beziehungen, wobei wir sie in den guten Zeiten, als wir damals im Bundestag saßen, ja eigentlich geführt haben unter dem Aspekt, ja, spielen nicht Amnesty International, Greenpeace und so weiter, alle auch eine ganz gewichtige Rolle, muss man das nicht auch mit in den Blick nehmen. Heute geht es natürlich primär um die digitalen Giganten, um die Musks dieser Welt, die zunehmend eine autonome Rolle spielen, dass sie auch ein Subjekt der Weltordnung sind und nicht nur ein Objekt. Diese sechs Merkmale sind ein Versuch, wie man so etwas wie eine Weltordnung beschreiben kann, mit einem begrifflichen Apparat sozusagen. Und vor dem Hintergrund will ich zunächst einmal nochmals auf die, in Anführungszeichen, goldenen 1990er und 2000er Jahre zurückkommen. Hier haben wir tatsächlich sagen etwas, wo diese Weltordnung ein so starkes internationales politisches System ausgebildet hatte, dass man von einem Global Governance System nach 1990 sprechen konnte. Es war nicht nur die Fortführung der Nachkriegsordnung, wie sie von den USA geschaffen worden ist. Es war eine enorme Vertiefung. Es war eine von der liberalen internationalen Ordnung 1 zur liberalen internationalen Ordnung 2. Internationale Institutionen haben viel mehr Autorität erfahren. Der liberale soziale Zweck ist viel deutlicher erkennbar geworden, vor allem im Bereich Handel und Menschenrechte sind diese Institutionen stärker geworden. Und es gab zu der Zeit eigentlich auch wenig Fragmentierung. Was es aber gab, ist sozusagen nicht nur eine Fortschreibung, sondern gar eine Zuspitzung der institutionalisierten Gleichheit. Das Prinzip, dass gleiche Fälle nicht gleich behandelt wurden und diese Entscheidung, welche Fälle eigentlich wie behandelt werden, im Kern im Weißen Haus mit gewisser Konsultation von einigen wenigen Partnern getroffen worden ist, ist noch um vieles deutlicher geworden. Der Irakkrieg 2001 ist wahrscheinlich das, was das am deutlichsten macht von allen. Und das ist insofern auch ein ganz, ganz zentraler Wendepunkt. Das ist der Moment, wo weite Teile des sogenannten globalen Südens plötzlich anfingen, von Double Standards zu sprechen. Diese Ordnung ist keine Weltordnung, sondern ist eine westliche Ordnung. Sie dient westlichen Interessen. Dieser Prozess dieser institutionalisierten Ungleichheit hat zugenommen mit der Stärkung der internationalen Institutionen. Und damit, muss ich sagen, hat sie bereits in gewisser Weise sich selbst unterminiert, hat im Prinzip selbst diese Krise hervorgerufen. Von oben, von unten, um diese Unterscheidung aufzugreifen, war es natürlich dann die durch diese liberale internationale Ordnung befeuerte Globalisierung, die zwar auf globaler Ebene viele positive Ergebnisse gebracht hat, aber natürlich innerhalb der dominanten westlichen Staaten das Gefühl des Abgehängtwerdens, des Ausgeschlossenwerdens, wachsender Ungleichheit verstärkt hat. Also diese Verstärkung, Vertiefung der liberalen internationalen Ordnung hat im Prinzip zwei Mechanismen hervorgerufen, die zu ihrer Schwächung führten. Von oben ist es im Kern die Machttransformation und die Infragestellung des Universalismus, der Neutralität dieser Ordnung. Von unten sagen Veränderungen, vor allem in den hochentwickelten Ländern. Ich will aber trotzdem an der Stelle, ich weiß nicht, ob es normativ ist, aber ich will einfach mal festhalten, weil das sollte man nicht vergessen, dass die Zeit zwischen 1990 und 2010 ist eine, die, wenn man sie historisch wirklich betrachtet, im Vergleich aller internationalen Ordnungen seit 1648 die besten Ergebnisse erbracht hat. Wir haben die geringste Anzahl von Kriegstoten in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren. Wir haben den steilsten Anstieg des sogenannten Human Development Index, der die Wohlfahrt der Menschen im globalen Maßstab misst. Und wir haben auch den intensivsten Abbau der globalen Ungleichheit in diesen 20 Jahren erlebt. Sie war in gewisser Weise erfolgreich, trotzdem hat sie den Kern ihrer eigenen Kontestation, ihrer eigenen Unterminierung von Anfang an in sich getragen, trotz dieser Erfolge. Und diese Unterminierung führt nun im Prinzip, und damit will ich zum Ende auch kommen, zu zwei Szenarien, wo wir uns hin entwickeln können. Und wenn ich sage zwei Szenarien, dann ist quasi schon in dem Begriff zwei impliziert, dass das, weiß Gott, nicht die einzigen Szenarien sind, die man sich ausdenken kann. Szenarien entwirft man immer dann, wenn man nicht weiß, wo es hingeht und sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich gibt es nicht nur die beiden, aber die sind vielleicht sozusagen idealtypisch. Und ich will zeigen, eine davon ist alles andere als erbaulich und die andere ist noch viel weniger erbaulich als die erste. Die erste ist so etwas Ähnliches wie eine Wiederkehr eines Systemkonflikts. Die Wiederkehr einer Ordnung, in der im Kern zwei Pole in der Welt gegenüberstehen und wir sozusagen eine Schwächung der globalen Ebene erfahren, auch eine Zunahme von Kriegsmöglichkeiten, aber relativ kohärente Blöcke, die dann diese Weltordnung ausmachen. Der Kern dieser Geschichte ist die internationale Machtverschiebung und das Gefühl, dass die aufstrebenden neuen Mächte nicht die Stimme in dieser Weltordnung haben, die sie für sich beanspruchen und die sie eigentlich nach der Logik dieser Weltordnung auch haben müssten. Also Indien hat nach wie vor keinen permanenten Sitz im Sicherheitsrat. China musste lange Zeit dafür kämpfen, um einen größeren Stimmanteil im Währungsfonds zu haben, obwohl sie längst sozusagen enorm viel Geld in diesem Währungsfonds drin hatte. Die westliche Welt hat immer diese Ansprüche der anderen Mitglieder, jetzt gleiche Stimmmöglichkeit zu bekommen, jetzt wo sie gleich viel Macht haben, abgelehnt. Insofern ist es die Doppelung von internationaler Machtverschiebung und Nichtanerkennung der Machtverschiebung im politischen System, welches dieses Szenario treiben würde. Die Wiederkehr des Systemkonflikts, in der dann ein Hegemonialkonflikt, ein Machtkonflikt zwischen USA und China verzahnt ist im Prinzip mit einer ideologischen Auseinandersetzung. Und man kann wahrscheinlich sagen, dass auf der einen Seite Präsident Biden und die Kommissionspräsidentin von der Leyen dieses Szenario befeuert haben mit ihrer Rede von Systemkonflikt. Also das war von der Leyen, Biden ist Auseinandersetzung zwischen den autoritären Staaten der Welt und den demokratischen Staaten der Welt. Auf der anderen Seite haben natürlich Xi Jinping und Putin ihren Teil dazu beigetragen, es gleichfalls zu befeuern, indem irgendwelche dauerhaften Freundschaften vor allem nach der Aggression Russlands gegen die Ukraine geschlossen wurden und es diese Bilder der Freundschaft dieser Staaten gab. Interessanterweise, wenn man an die Shanghai-Konferenz denkt, sind alle dabei, die autoritär sind, nur Brasilien hat da keine Rolle mehr gespielt. Also insofern wird auch von dieser Seite symbolisch diese Auseinandersetzung betrieben, wobei natürlich dort weniger das Autoritäre betont wird, sondern endlich eine Weltordnung, in der wir auch was zu sagen haben. In diesem Falle würde es vermutlich eine relativ starke Strukturierungskraft der Bipolarität geben in regionale Institutionen hinein. Nach dem Angriff auf die Ukraine ist eine Institution, die vorher als hirntot erklärt worden ist, plötzlich wieder mit großer Werfe gestärkt worden. Das ist Teil eines solchen Prozesses der Blockbildung. Also die NATO war plötzlich wieder ganz wichtig. Aber es führt natürlich unmittelbar zur Schwächung der globalen internationalen Institutionen. Den 1990er bis 2010er Jahren, immer wenn es einen großen internationalen Konflikt gab, wurde der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angerufen. Davon redet heute momentan nicht mal jemand. Das ist bemerkenswert, dass nicht mal jedem davon redet. Also hier sehen wir diese Schwächung der globalen internationalen Institutionen. Natürlich, wenn ich sage, das erinnert alles etwas an den Ost-West-Konflikt, dann gibt es auch Unterschiede. Ich will sie nur nennen. Ich glaube, die mittleren Mächte sind heute bedeutender, als sie es während des Ost-West-Konflikts waren. Wahrscheinlich hat es eine geringere Strukturierungskraft und es gibt mehr Möglichkeiten, dritte Wege zu finden. Aber das ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Szenario 1 wäre tatsächlich sozusagen eine Wiederkehr einer stark bipolaren Ordnung mit zwei Blöcken, die eine starke Strukturierungsmacht haben. Szenario 2 sieht etwas anders aus, weil hier ist eigentlich der entscheidende Treiber nicht das, was von oben sich verändert, sondern das, was sich von unten verändert, nämlich der Tatbestand, dass die liberalen Demokratien eben nicht mehr die starken politischen Systeme sind mit einer hohen Unterstützung im Inneren, sondern erhebliche Polarisierungsprozesse erfahren und manche dieser sogenannten liberalen Demokratien eben keine liberalen Demokratien mehr sind. Oder zumindest auf dem Weg sind, keine liberalen Demokratien mehr zu sein. Und da rede ich natürlich auch und insbesondere von den USA. Und das würde sozusagen eine Konstellation erbringen, die wir eigentlich gar nicht richtig kennen, jetzt in der Geschichte der internationalen Politik. Wir würden zwar nach wie vor einen Hegemonialkonflikt zwischen China und den USA haben. Und der würde oder ist und wird durch die Trump-Administration noch mehr in den Mittelpunkt gestellt. Aber er ist komplett befreit von der ideologischen Komponente. China wird angegriffen, weil sie zu viele Exporte haben, nicht weil sie Uiguren, Menschenrechte und andere Dinge machen. Es ist sozusagen eine Entideologisierung dieses Hegemonialkonflikts, weil sie nämlich über diesen Hegemonialkonflikt plötzlich eine Struktur legen könnte, die triadisch ist, nämlich drei ideologische Blöcke. Ein verbliebener Block, der dann machtpolitisch gesprochen am schwächsten ist, der der liberalen Demokratien. Das ist dann im weitesten Sinne die EU-Länder, Kanada, Australien, Neuseeland. Aber dann ist auch nicht viel mehr. Brasilien noch unter Umständen, wenn es ausreichend stabil ist, aber auch nur unter Umständen. Etwas, was ich vielleicht als bürokratischen Autoritarismus nennen würde, weil es scheint mir jetzt wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass diese autoritären Systeme, die immer wieder Einheit demonstrieren wollen, natürlich auf zwei völlig unterschiedlichen Funktionslogiken beruhen. Ein bürokratischer Sozialismus chinesischer Natur. Ganz kurz gesprochen, ich bin zurzeit sehr viel in China. Kein Land, in dem ich leben möchte, aber wo ich trotzdem immer anerkennen würde, es wird von einer Regierung geführt, die irgendeine Vorstellung von Gemeinwohl hat. Was nicht meine Vorstellung von Gemeinwohl ist, aber sozusagen irgendeine Vorstellung von Gemeinwohl und natürlich in gewisser Weise dabei auch sehr erfolgreich ist, insbesondere was die Armutsbekämpfung betrifft. Das muss man einfach konzidieren. Ich meine, diese 900 Millionen Menschen, die jetzt innerhalb von 25 Jahren aus der absoluten Armut gehoben worden sind in China, ist eine Leistung, was in Europa 120 Jahre brauchte. Das ist eine enorme Leistung. Und es gibt eine gewisse bürokratische, aber hochgradig autoritäre und kontrollierenden Autoritarismus. Auf der anderen Seite haben wir so etwas Ähnliches wie einen populistischen Autoritarismus. Da spielen zwar Wahlen noch irgendeine Rolle, es hat irgendwie ein kompetitives Element, aber es sind keine freien und fairen Wahlen mehr. Das demonstriert uns gerade Trump, wie er sich die nächsten Wahlen in den USA vorstellt, mit keiner freien Presse, mit halbwegs kontrollierten Gegenkandidaten etc. Das Entscheidende ist aber, dieser autoritäre Populismus, zumindest in seiner extremen Form, und in seiner extremen Form rede ich jetzt über Putin, Orban und möglicherweise bald auch Trump, ist einer, wo es schon gar nicht mehr richtig möglich ist, dieses Gemeinwohl zu erkennen, die Gemeinwohlorientierung der Politik. Es ist ein Nepotismus, es ist ein System, wie ich es eben sozusagen den Staat als Privateigentum versteht und insofern sozusagen primär dazu da ist, den Herrschenden zu dienen. Und das führt natürlich zu erheblichen Unterschieden zwischen diesen beiden Blöcken. Vor allem, wenn wir auf internationale Problemlagen schauen, weil der bürokratische Autoritarismus ist interessiert an einer offenen internationalen Handel. Offensichtlich der populistische Autoritarismus nicht. Der bürokratische Autoritarismus ist interessiert an einer Verhinderung der schlimmsten Formen des Klimawandels. Der populistische Autoritarismus leugnet den Klimawandel. Also insofern erleben wir plötzlich eine Situation, dass wir drei Blöcke haben, wo es eben möglicherweise, vor allem wenn wir auf die internationale Ebene schauen, mehr Gemeinsamkeiten zwischen den liberalen Demokratien und dem bürokratischen Sozialismus gibt als zwischen den liberalen Demokratien und dem populistischen Autoritarismus. Und das würde eine sozusagen hochgradig komplexe Struktur hervorrufen. Wie gesagt, das ist ein Szenario. Wir sind nicht dort. Es gibt gerade in den letzten Wochen Entwicklungen in den USA, wo offensichtlich die Enttäuschung von Herrn Trump über Herrn Putin zu einem gewissen Umdenken führt. Aber interessant ist natürlich auch wieder die Art der Begründung. Es ist nicht sozusagen die Verletzungen des humanitären Rechts oder die Kriegsverbrechen, die kritisch beäugt wurden, sondern er ist halt enttäuscht, dass er im Stich gelassen worden ist. So war ja, glaube ich, die letzte Formulierung. Also insofern, ob diese Veränderungen, die sich vielleicht im Moment in den USA anzeigen, wirklich stabil sind, sei dahingestellt. Entscheidend ist nun, und damit komme ich zum Schluss, wenn man diese beiden Szenarien vergleicht, mit Blick auf diese 6 Merkmale, dann gibt es ein paar Dinge, wo die stark unterschiedlich sind. Im ersten Szenario glaube ich, dass die Souveränität im Kern aufrechterhalten wird. Sie wird zwar umstritten an den Grenzen der Blöcke, aber innerhalb der Blöcke ist sie anerkannt. Im zweiten Szenario würde sie deutlich geschwächt werden. Wir würden ein komplettes Tabula rasa der internationalen Institutionen auf regionaler und internationaler Ebene erleben, mit Ausnahme der regionalen Institutionen innerhalb des westlichen Blocks, weil es eben nicht mehr darum geht, Politik zu institutionalisieren, Entscheidungen zu institutionalisieren, sondern es geht um die Big Deals der Big Boys. Der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, im Szenario 1 würde die Kriegsträchtigkeit verglichen mit der starken liberalen internationalen Ordnung, mit der starken Weltordnung von 1990 und 2010 deutlich anwachsen. Aber es gäbe zumindest die Möglichkeit, dass sozusagen das alte Abschreckungssystem einigermaßen stabil ist und funktioniert. Im Szenario 2 würde ich vermuten, dass die Konfliktträchtigkeit dramatisch ansteigt, weil sagen auch die Abschreckung würde dann so komplex werden und so schwierig, dass sie jegliche Glaubwürdigkeit in gewisser Weise verliert. Wir würden auch Schließungsprozesse erfahren und Menschenrechte würden endgültig komplett von der Agenda der internationalen Politik verschwinden. Also, was ich Ihnen angeboten habe, ist sozusagen, wie beschreibe ich eigentlich die Weltordnung mit diesen Merkmalen A und B, welche Entwicklung sehen wir gerade mit Blick auf diese Merkmale und dann die wenig erbauliche Aussicht, dass wir einerseits ein Szenario einer neuen Blockbildung haben, was alles andere als schön wäre, aber vermutlich weniger schlimm als das andere Szenario des allgemeinen Chaos. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Michael Zürn mit seinem Vortrag Weltordnung. Was ist das und wohin geht sie? Michael Zürn hat seinen Vortrag am 19. September 2025 im Rahmen der Bad Homburg Conference 2025 mit dem Titel Verfassung der Welt – Recht und Macht in der internationalen Politik gehalten. Ausgerichtet wird die Konferenz vom Forschungskolleg Humanwissenschaften, dem Peace Research Institute Frankfurt und der Stadt Homburg. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in 4 neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden. Oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten. Hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.